Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Andrea Gerg herzlich willkommen. Untrennbar ist diese Melodie mit Doris Day verbunden. 1957 trat sie mit dem Lied in Alfred Hitchcocks Der Mann, der zu viel wusste, auf und bekam dafür einen Oscar. Später wurde der Song zur Erkennungsmelodie ihrer eigenen, der Doris Day Show. Wofür die Schauspielerin, die jetzt im Alter von 97 Jahren gestorben ist, noch steht, daran erinnern wir gleich. Warum sich österreichische Kulturschaffende der europaweiten Vereinigung, die vielen anschließen, wird uns ebenso beschäftigen wie eine Dokumentation über Missbrauch in der katholischen Kirche Polens sowie eine Uraufführung in Wien, die sich mit Machtmissbrauch und MeToo auseinandersetzt. Das Image der blonden Sauberfrau, süß und unschuldig, verkörperte Doris Day wie kaum eine andere Hollywood-Ikone. Dabei hatte die Schauspielerin und Sängerin, die über 29 Alben im Lauf ihrer Karriere aufgenommen und fast 40 Filme gedreht hat, durchaus viele andere Seiten. Rund einen Monat nach ihrem 97. Geburtstag ist Doris Day jetzt gestorben und Bernd Sobolla erinnert an sie.
Doris Day wird 1922 als Doris Mary Ann Keppelhoff in Cincinnati geboren. Ihre Eltern haben deutsche Wurzeln. Ihr Vater ist Musiklehrer, ihre Mutter überträgt eigene unerfüllte Schauspielambitionen auf die Tochter. Doris hingegen träumt davon, Tänzerin bzw. Sängerin zu werden. Ab 1939 tritt sie im Rundfunk und in Nachtclubs auf, singt in Bands von Bob Crosby und Les Brown und hat 1944 mit dem Song Sentimental Journey ihren ersten Nummer-1-Hit. Es folgen Hits wie My Dreams Are Getting Better All the Time und Day by Day. Angelehnt an diesen Titel entsteht der Künstlername Doris Day, auch wenn sie beteuert, keine Karriere angestrebt zu haben.
I wanted to be a homemaker.
Als kleines Kind wollte ich Hausfrau werden und dachte an keine Karriere. Ich wollte heiraten, Kinder und einen Mann haben. Ich war da ganz altmodisch. Aber es funktioniert nicht.
1947 engagiert das Hollywood-Studio Warner Brothers Doris Day und bringt ihren ersten Film Zaubernächte in Rio von Regisseur Michael Curtiz in die Kinos. Das Werk wird ebenso ein Erfolg wie die Musicals Romanze mit Hindernissen oder Man soll nicht mit Liebe spielen. Doris Day avanciert zur Komödiantin und zum Publikumsliebling und spielt 1953 die Westernheldin Calamity Jane, die nicht nur singen kann, sondern zugleich Managerin ist und sich in der Männerwelt durchsetzt. Doris Day bekennt, dass Jane ihrem eigenen Wesen sehr nahe kommt.
I think Calamity Jane is the real me. I do. I've always said that.
Doris Day verkörpert all das, was Amerika in der Nachkriegszeit liebt. Sie sieht blendend aus und ist immer gut gelaunt, das nette Mädchen von nebenan mit dem gewissen Etwas. Privat läuft es weniger rund. Ihre erste Ehe mit dem gewalttätigen Posaunisten Al Jordan scheitert nach nur 2 Jahren, ebenso ihre zweite Ehe mit dem Saxophonisten George Wheeler. 1951 heiratet sie ihren Manager Martin Melcher. Mit ihm ist sie bis zu dessen Tod 1968 verheiratet. Doch Melcher hat nur mäßigen Erfolg als Manager. Indirekt thematisiert der Film Love Me or Leave Me, den sie 1955 mit James Cagney dreht, ihre eigene Situation zwischen Karriere und Eifersucht. Darin spielt sie eine Sängerin, die sich von ihrem zwielichtigen Manager eingeengt fühlt.
I was a hit tonight. A big hit. It's a chance to be somebody. It's the Follies. It's Broadway. It's a chance to meet decent people and to make friends. It's what I've wanted and what I've worked for. Why should I leave it? What sense does it make?
It doesn't have to make sense. It's what I want the way it's gonna be.
You can't tell me what to do.
Ende der 1950er Jahre ist die Zeit der Musicals vorbei. Doris Day fühlt sich ausgebrannt und Unterhaltungsfilme, die sie mit Clark Gable oder Jack Lemmon dreht, gehen an der Kinokasse unter. Anfang der 60er Jahre wagt sie einen Neuanfang, wendet sich der romantischen Komödie zu und findet in Rock Hudson den perfekten Partner. Bettgeflüster wird ihr größter kommerzieller Erfolg und sie erhält eine Oscar-Nominierung. Darin spielt sie eine sittsame Innenarchitektin, die sich ihren Telefonanschluss mit einem draufgängerischen Komponisten teilen muss.
Miss Morrow, warum fesseln Sie meine persönlichen Angelegenheiten so?
Ich finde sie durchaus nicht fesselnd, sondern widerwärtig.
Ich beschwere mich auch nicht bei der Telefongesellschaft über Ihre Affären.
Ich habe keine Affären, Mr. Allen.
Kann ich mir denken.
Was wollen Sie damit sagen?
Ein Pyjama für zwei und Schick mir keine Blumen sind weitere erfolgreiche Filme mit Rock Hudson. Aber auch Ein Hauch von Nerz mit Cary Grant oder Eine zu viel im Bett mit James Garner. In einer Zeit, da Schauspielerinnen wie Marilyn Monroe oder Jane Mansfield ihren Sexappeal zur Schau stellen, wirkt Doris Day wie ein moralisches Gegengewicht, steht für die Kontenance der kultivierten Welt. Hinter der Kamera zeigt sich Doris Day unnachgiebig, besteht zum Beispiel darauf, ihre rechte, schönere Gesichtshälfte zu zeigen und keinen Zentimeter Haut zu viel. So erhält sie dreimal den Golden Globe als beliebteste Schauspielerin der Welt und viermal den Golden Apple Award, den sauren Apfel, für die unkooperativste Schauspielerin. Ab Mitte der 60er Jahre sind tugendhafte Frauentypen kaum noch gefragt. 1968 wird Doris Day die Rolle der lasterhaften Mrs. Robinson in die Reifeprüfung angeboten, doch sie lehnt ab und zieht sich aus Hollywood zurück. Im gleichen Jahr stirbt ihr Mann, dessen Partner ihr gemeinsames Vermögen fehlinvestierte. Doris Day ist pleite. Fürs Fernsehen übernimmt sie die Sitcom The Doris Day Show und andere TV-Formate, die sie in den 70er und 80er Jahren erfolgreich präsentiert und produziert. Mit Doris Day verlieren wir eine Schauspielerin, die für eine Hochzeit der romantischen Komödie steht. Keine Leinwandrebellin, aber eine Frau, die ziemlich selbstbestimmte Charaktere spielte.
Na, wie ist es?
Ich würde schrecklich gern kommen, Mr. Beasley. Wenn ich Sie nur nicht so scheußlich, penetrant und ekelhaft fände. Das ist natürlich individuell gesehen.
Die Schauspielerin Doris Day. Und hier ist sie nochmal mit dem Titelsong des Albums, das sie ganz überraschend vor erst 8 Jahren, also mit knapp 90, veröffentlicht hatte. The Way I Dreamt It. Unter der Überschrift Solidarität statt Privilegien werden rund 180 Kulturinstitutionen und Einzelpersonen morgen eine Erklärung der vielen in Österreich veröffentlichen und damit nicht nur ein Zeichen für die Freiheit der Kunst setzen, sondern auch den Auftakt geben für eine ganze Reihe von Veranstaltungen im ganzen Land. Warum es nötig geworden ist, in Österreich für die Meinungs- und Kunstfreiheit einzutreten, erklärte der Filmemacher und Schriftsteller David Schalko im Programm von Deutschlandfunk Kultur so.
Das Besorgniserregende ist ja auch, dass Österreich sich schon jetzt sehr stark im Augenblick, wenn man sich die Diskussionen rund um alles, was Kunstförderung oder Pressefreiheit betrifft, in eine Richtung entwickelt, die irgendwann mal dann schon mit Ungarn oder etc. vergleichbar sein wird. Und auf jeden Fall hat man diese Stoßrichtung begonnen zu gehen. Und beängstigender sozusagen, als dass die FPÖ, die wer dafür steht und das auch immer angekündigt hat eigentlich, dass sie das machen wird, finde ich ja eher die Position unseres Bundeskanzlers, der da mehr oder weniger schweigt dazu und nicht den Eindruck vermittelt, als hätte er diese Leute im Griff. Besonders liberal und besonders pressefreiheitfreundlich und besonders kunstfreundlich gibt sich diese Regierung nicht. Das sieht man auch an Entscheidungen wie, dass eine Kunstförderung, Bundeskanzleramt, die eigentlich für innovativen Film und Avantgarde-Film, also unkommerziellen Film, neu besetzt wurde, aber ausschließlich mit Leuten, die da überhaupt keine Ahnung davon haben, die eigentlich aus dem Boulevard kommen. Das wäre ungefähr so, wie wenn man Dieter Bohlen zum Chef der Berliner Philharmoniker macht. Das ist nicht nur eine Verhöhnung sozusagen von Kunst, sondern es ist auch etwas, was man dann ideologisch umstülpen will oder verändern will, weil einem das nicht recht ist.
Der österreichische Filmemacher und Schriftsteller David Schalko, der auch zu den vielen gehört, die sich in Österreich zusammengetan haben, um für die Kunst- und Pressefreiheit einzutreten. Auch die Autorin und Dramatikerin Gerhild Steinbuch wird morgen bei der Erklärung der vielen dabei sein. Und mit ihr bin ich jetzt in Wien verbunden. Guten Abend, Frau Steinbuch.
Guten Abend.
180 Institutionen und einzelne Personen machen bei dieser Initiative mit. Wer ist denn da so alles dabei?
Ich muss sogar noch erhöhen auf mittlerweile 270. Das war der Stand heute Abend. Das sind sehr unterschiedliche Menschen und auch Institutionen, was uns sehr freut. Also zum Beispiel Karin Bergmann, die Direktorin des Burgtheaters, ist dabei. Das neue Burgtheater unter der künstlerischen Leitung von Martin Kusche wird dabei sein. Die Wiener Festwochen, eigentlich alle Interessensvertretungen von IG-Autorinnen und Autoren über Architektur, über bildende Kunst sind dabei. Schriftstellerinnen wie Katrin Röckler, Ilja Trojanow, Josef Haslinger, die Kunsthalle Wien, das Kunsthaus Graz. Also es haben uns wirklich sehr, sehr viele Leute unterstützt, was uns sehr freut und gerade in Österreich heute jetzt hier ein sehr wichtiges Zeichen ist.
Also richtig breit gestreut, was Sie da beschrieben haben, wer da alles mitmacht. Warum gibt's das? Warum ist es überhaupt notwendig, sich in dieser Zeit jetzt zusammenzutun und sich zu engagieren? Sehen Sie das Land auch auf einem Kurs, wie David Schalko das eben beschrieben hat?
Ich würde das ähnlich beschreiben. Also vielleicht, um anzufangen, würde ich mal zwei Punkte herausstreichen. Das eine ist, dass natürlich durch die FPÖ in der Regierung immer wieder Mitglieder dieser Partei gibt, die eigentlich menschenfeindliche oder rechtsextreme Äußerungen tätigen, von denen sich dann die FPÖ wiederum distanziert und die als Einzelfälle tituliert. Diese Liste der Einzelfälle ist mittlerweile sehr, sehr lang. Die Tageszeitung Der Standard führt da auch Buch darüber, das ist sehr aufschlussreich. Durch diese Distanzierung entsteht aber trotzdem eine Art von Struktur und Normalisierung, die auch dadurch verstärkt wird, dass die ÖVP, der Koalitionspartner, sich eigentlich nicht klar dagegen positioniert. Das andere ist, dass im Hintergrund außerdem Abbau und Umbau des Sozialstaats in Österreich stattfindet. Also die Familienbeihilfe wurde indexiert, Mittel für Sprachkurse werden gestrichen, die Mindestsicherung für Subsidiarschutzberechtigte wurde auf Null gesetzt. Also es gibt diese Art von Maßnahmen. Gleichzeitig gibt es auch eine Sprache der Verrohung, eine Sprache von oben nach unten, die Einzug hält, die mittlerweile sehr massiv ist und gerade aus dem heraus ist es natürlich für Künstlerinnen und Künstler, die ja immer an Strukturen ansetzen und auch andere Möglichkeitsräume denken müssen, jetzt gerade umso wichtiger, sich in Österreich zu positionieren.
Jetzt ist ja diese Initiative der vielen eigentlich vor 2 Jahren, nämlich 2017, in Deutschland entstanden. Sehen Sie denn da auch Unterschiede oder ist die Problematik in Österreich vielleicht sogar noch drängender?
Ich finde es schwierig, von drängend und weniger drängend zu sprechen, weil natürlich Deutschland auch, also man denke nur an den Chefideologen Mark Jongen, der dann von der Entziffung des Kulturbetriebs spricht. Also das ist natürlich auch sehr drängend. Was ein Unterschied ist in Österreich, ist natürlich, dass nicht die Opposition die Regierung angreift, sondern die Regierung die Opposition angreift. Und zwar nicht nur die parlamentarische, sondern auch die mediale, die künstlerische, die kritischen Stimmen und letzten Endes auch die Zivilgesellschaft. Und das ist eine andere Situation auch für uns Künstlerinnen, weil natürlich die FPÖ-Gremien umbesetzt, weil Mittel gestrichen werden. Ich kann Ihnen da auch ganz konkrete Beispiele nennen.
Wie sehen Sie, wo sagen Sie mal eins, also wo eben die Meinungsfreiheit in Österreich schon Ihrer Meinung nach bedroht ist?
Ich meine, man könnte ein Beispiel vielleicht nennen von Armin Wolf, der ein Live-Interview gemacht hat mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Harald Wilimski, und hat ihn angesprochen auf dem Plakat der rechten Parteijugend. Darauf ist ein Paar in so Trachten umringt von Figuren, die eigentlich rassistische und antisemitische Stereotype reproduzieren. Und Armin Wolf hat das quasi parallelisiert mit einer Zeichnung aus der NS-Zeitschrift Der Stürmer. Und Wilimski, anstatt darauf einzugehen, hat ihm mit Folgen gedroht und hat das später nochmal in einem Interview verstärkt und quasi ihm seinen Rücktritt nahegelegt. Das wäre so ein Beispiel. Das Forum Stadtpark in Graz zum Beispiel, da hat die FPÖ einen Antrag gestellt, dass die Förderungen für das Forum Stadtpark eingestellt werden, das ja traditionell wirklich für politische Kunst steht, weil die auf ihrer Facebook-Seite einen Aufruf zur Donnerstagsdemo gepostet haben, die es ja in Österreich schon unter der ersten schwarz-blauen Regierung gab und die es jetzt eben wieder gibt und die eigentlich ein friedlicher Protest sind. Also ich finde, das sind ganz anschauliche Beispiele. Und dann gibt es natürlich auch, hat ja David Schalko auch schon gesagt, den Fall der Andersbesetzung von Gremien. Und da gibt es auch gerade ein aktuelles Beispiel in Oberösterreich, da wurde heute darüber berichtet, wo die FPÖ den deutschnationalen Maler Odin Wiesinger, der vielleicht ein Begriff ist, weil auch der Lieblingsmaler von Norbert Hofer ist. Norbert Hofer hat das im Bundespräsidentschaftswahlkampf mehrfach gesagt, der soll quasi in den Landeskulturrat. Und jetzt hat er zwar nur beratende Funktion, aber natürlich es ist schon ein Zeichen und ein beunruhigendes Zeichen, dass jemand, der quasi am rechtsextremen nationalistischen Rand steht oder dem sehr nahe steht, dann in so einem Gremium sitzt.
Und ist denn da jetzt vor der Europawahl auch die Stimmung noch mal ärger, aufgeheizter oder irgendwie schwieriger?
Ich meine, ich habe so eine Umfrage gelesen und Österreich ist wohl das Land mit dem dritthöchsten Anteil der EU-Austrittsbefürworter, was ja auch für unsere politische Situation spricht, 21%. Es gibt aber natürlich, um auf ein positives Beispiel hinzuweisen, ja auch hier in Wien am 19. Mai eine große Demonstration für ein Europa für alle, an dem sich auch die vielen mit einem glänzenden Block beteiligen werden. Also da werden auch sicher sehr viele Leute auf die Straße gehen, ebenso wie bei diesen wöchentlich stattfindenden Donnerstagsdemos. Das heißt, es gibt schon auch eine andere Stimmung, aber natürlich ist die Stimmung der Regierung sehr prägend, weil die auch mit Angst arbeitet, sowohl den Leuten gegenüber, die leichter beeinflussbar sind oder und auch natürlich den Leuten gegenüber, wie Künstlerinnen und Künstlern, die einfach dann von Kürzungen und so weiter direkt betroffen sind.
Und morgen wird die Erklärung der vielen in Österreich veröffentlicht und mit dabei ist auch Gerhild Steinbuch. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Steinbuch.
Vielen Dank.
Seit Tagen sorgt ein polnischer Dokumentarfilm, der per Crowdfunding finanziert wurde, im Land für Aufregung. Sag es niemanden thematisiert auf schonungslose Weise vielfachen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Schon im vergangenen Jahr zeigte der Spielfilm Der Klerus die Verkommenheit und den Zynismus mancher katholischer Geistlicher. Den Film sahen immerhin 5,5 Millionen Polen. Sag es niemanden noch viel mehr, denn er ist im Internet frei zugänglich. Während die katholische Kirche bisher zurückhaltend reagiert, greifen polnische Politiker das Thema eifrig auf, wie Florian Kellermann berichtet.
Eine Frau kehrt an den Ort zurück, wo sie als Kind gelebt hat. Sie geht den Weg zum Pfarrhaus. Mit jedem Schritt nimmt ihre Angst zu, wie sie sagt. Denn der Pfarrer hat die heute 39-Jährige nicht nur zum Putzen seiner völlig verdreckten Küche missbraucht, als sie 7, 8 Jahre alt war. Er hat sie auch sexuell missbraucht. Er hat mich nach oben gebeten. Ich solle ihm beim Zählen des Gelds aus dem Klingelbeutel helfen. Er hat mir erklärt, dass ich etwas Besonderes bin. Dann hat er die Tür abgeschlossen und mir an die Brüste gefasst. Er hat sich mit Hilfe meiner Hände befriedigt. Er hat mich geküsst. Wenn ich Milch rieche, wird mir heute noch schlecht, denn es war der Geschmack von Milch, den er in meinem Mund hinterließ. Der Film von Tomasz Sekielski bleibt nicht dabei stehen, die Tragödie der Opfer zu zeigen. Eines Jungen, der sich fast zu Tode hungerte, um einem Geistlichen zu entkommen. Des Anwalts, der sein Trauma durch Prozesse gegen die Kirche aufarbeitet, im Namen anderer Opfer. Der Film drängt auch zu den mutmaßlichen Tätern vor. Der Pfarrer, der die heute 39-Jährige missbrauchte, wird in seinem Alterssitz mit versteckter Kamera gefilmt. Ich hätte das nie tun dürfen. Es tut mir leid. Diese dumme Leidenschaft. Ich halte oft Messen für die Personen, die ich verletzt habe. Ich weiß, dass mich das nicht rechtfertigt. Das war eine Phase in meinem Leben, in der der Teufel seine Ernte eingefahren hat. 8,5 Millionen Mal wurde der Film im Internet schon aufgerufen, innerhalb von 3 Tagen. Sag es niemandem, so sein Titel, erschüttert die polnische Gesellschaft. Immer wieder zeigt der Film das Dach einer verschneiten Kirche. Es sieht in dieser Perspektive aus wie ein Kreuz, das auf dem Kopf steht. Das Satanskreuz. Der Film stellt auch dar, wie die Kirchenoberen die Täter schützen. Der Primas der katholischen Kirche, Wojciech Polak, reagierte. Er gilt in der polnischen Kirche als liberal. In einer schriftlichen Stellungnahme spricht er von Scham. Schuldige müssten zur Verantwortung gezogen werden. Auch der Vorsitzende der rechtskonservativen Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, äußerte sich. Wir haben eine Änderung des Strafrechts vorbereitet. Solche Verbrechen sollen deutlich schärfer bestraft werden als bisher, vielleicht sogar mit bis zu 30 Jahren Gefängnishaft. Besonders scharf werden Leute beurteilt, denen Kinder anvertraut wurden. Und das betrifft auch Pfarrer. Die Regierungspartei PiS sieht sich als Hüter eines katholischen Polens. Deshalb betont sie, dass Kindesmissbrauch ja nicht nur bei Geistlichen vorkomme. Einige Politiker und Anhänger der Partei interpretierten den Film sogar als Angriff auf die Kirche und damit auf Polen. Ein PiS-Abgeordneter verglich »Sag es niemandem« mit dem Buch »Mein Kampf« von Adolf Hitler. Fest steht schon jetzt, dass der Film den Wahlkampf vor der EU-Wahl kommende Woche und der polnischen Parlamentswahl im Herbst beeinflussen dürfte. Denn eine neue, linksgerichtete Partei will auf der politischen Bühne Fuß fassen. Sie fordert, die Privilegien der katholischen Kirche in Polen zu streichen. Die Diskussion um Kindesmissbrauch unter Geistlichen dürfte ihr Auftrieb geben.
Florian Kellermann über Reaktionen auf den Film, aber sag es bloß keinem, der auch auf YouTube zu sehen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Regisseur Werner Herzog wird von der Europäischen Filmakademie für sein Lebenswerk geehrt. Herzog habe mehr als 70 Spiel- und Dokumentarfilme geschrieben, inszeniert und produziert, so die Akademie. Zu seinen bekanntesten Filmen zählt Fitzcarraldo von 1982 mit Klaus Kinski. Der in München geborene Herzog arbeitet als Film- und Opernregisseur, Produzent und Autor. Er gilt als einer der Vertreter des neuen deutschen Films der 60er und 70er Jahre. Werner Herzog erhält die Auszeichnung im Rahmen des Europäischen Filmpreises im Dezember in Berlin. Schwedische Staatsanwälte leiten erneut eine Voruntersuchung zu Vergewaltigungsvorwürfen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange ein. Es gebe noch immer den wahrscheinlichen Fall, dass er eine Vergewaltigung begangen habe. Eine neue Befragung sei notwendig. Die Staatsanwaltschaft werde einen europäischen Haftbefehl ausstellen, so die Leitung für öffentliche Strafverfolgung. Assange hatte kürzlich die Londoner Botschaft von Ecuador verlassen müssen, in der er jahrelang aus Angst vor einer Auslieferung wegen Anstiftung zu Geheimnisverrat in die USA Zuflucht gesucht hatte. Zurzeit verbüßt er in London eine 50-wöchige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Die Buchhandlungsketten Meiersche und Thalia dürfen fusionieren. Nach dem Bundeskartellamt hat auch die österreichische Fusionskontrollbehörde dem Zusammenschluss zugestimmt. Nun könne Europas bedeutendstes familiengeführtes Buchhandelsunternehmen mit mehr als 330 Geschäften entstehen, teilten Meiersche und Thalia mit. Beide Marken sollen ohne Stellenabbau erhalten bleiben. Australische Ureinwohner legen beim UN-Menschenrechtsausschuss Beschwerde gegen ihre Regierung ein. Die Menschen, die auf einer Reihe von niedrigen Inseln an der Küste Australiens leben, werfen dem Staat vor, sich nicht ausreichend für den Klimaschutz einzusetzen und sehen darin eine Verletzung ihrer Menschenrechte. Die Ureinwohner wollen in ihrer Beschwerde darlegen, dass durch die Erderwärmung und den steigenden Meeresspiegel ihre Heimat und ihre Kultur bedroht sind. Facebook hat regierungsnahe Fake-News-Seiten in Italien gesperrt, weil sie gegen Benutzerregeln verstoßen haben sollen. Laut Facebook wolle das Unternehmen damit dazu beitragen, die Integrität der Europawahl zu schützen. Jörg Seiselberg.
Unter anderem sei ein Video gezeigt worden, in dem Migranten ein Polizeiauto zerstören. Dabei wurde nicht erwähnt, dass es sich dabei um eine gespielte Filmszene handelte. Laut Avaz hat rund die Hälfte der jetzt gesperrten Seiten die beiden Regierungsparteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung unterstützt.
23 Facebook-Seiten mit rund 2,5 Millionen Followern wurden geschlossen. Der Bildhauer Anatol Herzfeld ist tot. Das bestätigte die Stiftung Museumsinsel Hombroch in Nordrhein-Westfalen. Mit ihm starb der letzte Künstler aus der Gründungsriege des 1987 eröffneten Tageslichtmuseums, das von Herzfelds Skulpturen aus Holz, Stein und Eisen geprägt ist. Viermal wirkte der Künstler an der Documenta mit. 1973 nahm er an Studentenprotesten teil, die sich gegen die Entlassung von Hochschulprofessor Josef Beuys aus der Düsseldorfer Kunstakademie richteten. Die sogenannte Heimholung, bei der Herzfeld seinen Lehrer Beuys mit einem Paddelboot auf das andere Ufer des Rheins übersetzte, ging als mythenumwobene Fluxusaktion in die deutsche Kunstgeschichte ein. Anatol Herzfeld starb bereits am Freitag im Alter von 88 Jahren.
Anfang September des vergangenen Jahres wurde bei einem Brand ein Großteil des brasilianischen Nationalmuseums zerstört. Mit seinen umfangreichen botanischen, paläontologischen und archäologischen Sammlungen galt das Museum nicht nur als das bedeutendste Lateinamerikas, es war auch die älteste wissenschaftliche Einrichtung Brasiliens. Zum Glück sind aber nicht alle Ausstellungsstücke dem Brand zum Opfer gefallen und das Museum wird auch mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland restauriert. Azadeh Peschman berichtet aus Rio de Janeiro.
Für das brasilianische Nationalmuseum in Rio de Janeiro sind bis heute nur rund 35.000 Euro zusammengekommen. Das liegt auch daran, dass vom Staat kaum Unterstützung kommt.
Leider. Aber wir hoffen, dass wir doch mit dem Beispiel von Notre Dame, wo der Macron sofort da vorne war und gesagt, wir müssen das wieder aufbauen, dass vielleicht doch die Regierung das irgendwie einsieht, dass man nicht nur mit Küssungen lebt, dass man Kultur braucht.
Museumsdirektor Alexander Kellner wurde in Liechtenstein geboren. Seine Eltern stammen aus Deutschland und Österreich. In Brasilien vermisst er die offizielle Anteilnahme am Schicksal dieses für die Geschichte des Landes so wichtigen Symbols. Bereits zur 200-Jahr-Feier im Juni 2018 hatte die damalige Regierung das Jubiläum kaum beachtet. Auch ein halbes Jahr später nach dem Brand ist das Museum immer noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Paläontologin Luciana Carvalho beschreibt die Lage so.
Wir hatten am Anfang eine ziemlich traurige Situation, ein ausgebranntes Gebäude, das teilweise eingestürzt ist. Wir wussten nicht, wie viel wir von dem wissenschaftlichen Bestand retten können. Wir nahmen an, dass nur wenig übrig bleiben würde. Im Lauf der Zeit, in den Monaten September und Oktober, erlebten wir eine Überraschung, nämlich, dass zumindest die Sammlungen aus dem ersten Stock des Museums, das aus einem etwas widerständigeren Material besteht, den Brand überstanden hat. Das hat uns sehr ermutigt und wir hoffen, dass wir dadurch einen Großteil des Materials retten können.
Luciana Carvalho bleibt optimistisch. Einige der Ausstellungsstücke konnten wiederhergestellt werden. Dazu zählen Amulette aus dem Jahr 750 vor Christus. Sie gehörten der ägyptischen Priesterin Shah Amun Ensu und sind Teil der ägyptischen Sammlung mit 700 Artefakten, eine der größten Sammlungen außerhalb Ägyptens. Das Nationalmuseum war auch von historischer Bedeutung. Das Gebäude, der São Cristóvão-Palast, war die Residenz der portugiesischen Kaiser Pedro I. und Pedro II. Und über 100 Jahre alt. Es diente als Archiv historischer Aufzeichnungen aus 200 Jahren brasilianischer Geschichte. Ein Archiv, das den Brand nicht überstanden hat. Das gilt auch für Unikate aus der ethnologischen Sammlung, die die Kultur indigener Bevölkerungsgruppen in Brasilien dokumentierten. Dennoch versuchen die Museumsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so viel wie möglich zu retten.
Der ägyptische Saal wird noch immer von Schutt befreit. Hier müssen wir extrem vorsichtig sein, damit auch tatsächlich alles gefunden wird. Wir verrichten hier eine sehr akribische archäologische Arbeit, die unserem Team viel Blut und Schweiß abverlangt.
Ergänzt Pedro Luis von Seehausen. Auch er ist Teil der Gruppe, die tagtäglich im Museum versucht, den Bestand wiederherzustellen. Wenn alles nach Plan läuft, rechnet der Archäologe damit, dass Ende September dieses Jahres die ägyptische Sammlung vollständig restauriert sein wird. Aber das kostet nicht nur viel Zeit und Arbeitskraft, sondern vor allem Geld.
Zero. Zero.
Null. Null. Wir sind verzweifelt. Was soll ich dir sagen? Das Team ist müde. Das Team ist krank. Was ich heute brauche, damit ich atmen kann, damit ich in Ruhe atmen kann, sind 1 Million Reais.
Eu preciso 1 Million de Reais.
Alexander Kellner, selbst Paläontologe und seit Anfang 2018 Direktor des Nationalmuseums, reagiert sehr emotional auf die Frage, welcher Etat ihm derzeit zur Verfügung steht. Solidarität und finanzielle Hilfe kam auch aus Deutschland. Eine Soforthilfe von bis zu 1 Million Euro wurde dem brasilianischen Nationalmuseum versprochen. Anders als bei dem Brand in Notre Dame gab es kaum private Spenden von Unternehmerinnen und Unternehmern, die über Nacht die Finanzierung der Restaurierungsarbeiten sichern. Dabei sei die Katastrophe für Rio de Janeiro und Brasilien weitaus gravierender, betont Kellner.
Was vielleicht die Leute nicht ganz begreifen, ist, dass der Verlust, den wir hatten im Nationalmuseum, leider viel größer ist als der Verlust in Notre Dame. Weil wir haben nämlich Sachen hier, Objekte von Indianerstämmen, die es gar nicht mehr gibt. Und viele Sachen, die kulturmäßig und auch für die allgemeine Menschheit sehr, sehr wichtig sind. Ne? Und das haben wir jetzt leider nicht mehr. Und also wir haben da viel verloren, viel mehr als in Notre Dame. Aber trotzdem sehe ich das mit einem gewissen Optimismus, dass doch Leute sich vielleicht anschauen und sagen, okay, wir werden auch Brasilien helfen. Natürlich brauchen wir auch die Regierung dazu.
Alexander Kellner zählt vor allem auf die Hilfe des Bildungsministeriums und macht mehrmals deutlich, dass es sonst keinen Wiederaufbau des Museums gäbe. Ob er diese Hilfe tatsächlich erhält, ist eher fraglich. Die Regierung unter Jair Bolsonaro hat bisher nicht mit Investitionen in Kultur und Wissenschaft von sich reden gemacht. Im Gegenteil. In der vergangenen Woche kündigte das Bildungsministerium an, den Etat öffentlicher Universitäten um 30% zu kürzen. Bisher hat Jair Bolsonaro, zumindest öffentlich, weder Unterstützung noch finanzielle Hilfen zugesagt.
Azadeh Peshman berichtete aus Rio de Janeiro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Mit mir nicht, meine Herren, so titelt die Süddeutsche Zeitung zum Tod von Doris Day. Doris Day verkörpert so perfekt und makellos das amerikanische Frauenideal der 50er, dass sie es karikiert und transzendiert, schreibt Fritz Göttler und bescheinigt ihr eine plissierte, also facettenreiche Karriere. Sein Kollege Manuel Brug von der Welt bezeichnet Doris Day als Ikone der Popkultur und Filmweltseltenheit. Als eine von Hollywoods am meisten verkannten Schauspielerinnen war Doris Day mehr als eine muffige Blendax-Blondine urteilt Brug. Doch was hat man ihr nicht alles angetan? Sie störte als längst totgeglaubte Ehefrau, war Werbeikone für die Happy-Seife und hatte meist auch noch Eidotter an den Puschen, Ketchup, Zitronenkuchen, Ruß oder rote Pusteln im Gesicht oder auf den bis heute nach ihr benannten pastellbunten Doris Day-Kostümen. Dabei hatte sie diese Einengung auf die Stereotypen eiserne Jungfrau-Komödien gar nicht nötig. Day, berichtet Julia Beer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, brillierte zwar auch außerhalb von Komödien, Thriller nahmen sie aber zu sehr mit. In Mitternachtsspitzen spielt sie eine frisch verheiratete Frau, die ständig Morddrohungen via Telefon bekommt und darüber völlig verzweifelt. Ihre nackte Angst ist kaum mit anzusehen. Tatsächlich erlitt Doris Day während der Dreharbeiten nach einer Szene einen Zusammenbruch, dessen wegen die Produktion für einige Tage gestoppt werden musste. Nun ist Doris Day im Alter von 97 Jahren in Kalifornien gestorben. Zu alt, um jung zu sterben, schreibt in der FAZ Verena Lüken nicht über Doris Day, sondern über das nun beginnende Filmfestival von Cannes. Ist es dabei, im Zeitalter von Serien und Streamingdiensten zur Nachhut des Kinos zu werden, fragt die Filmkritikerin. Das Festival hat nämlich wieder Netflix-Produktionen verbannt. Voraussetzung für die Teilnahme eines Films? Er muss erst 3 Jahre exklusiv im Kino zu sehen sein. In diesem Jahr scheint im Vordergrund zu stehen, eine Bastion gegen die Streamingdienste aufzubauen, und zwar mit möglichst vielen großen, möglichst riesigen Stars der alten Filmindustrie in Hollywood und in Frankreich, schreibt Lüken und lässt Zweifel daran aufkommen, dass trotz des Banns von Netflix und Co. auf dem Festival wirklich die besten Filme gezeigt werden. Zur Eröffnung wird jedenfalls »The Dead Don't Die« von Jim Jarmusch zu sehen sein. Ein Zombie-Film. Man kann das metaphorisch deuten, schreibt Lüken. Vielleicht sollte man das sogar. Und trotzdem die Hoffnung nicht sterben lassen, dass das Kino noch nicht das Stadium erreicht hat, in dem es sich nur mit sich selbst und seinen Wiedergängern beschäftigt. Von Zombies zum Nudelfunk. Beim Griff nach dem Spargel verkündet eine wohltemperierte Männerstimme aus dem Lautsprecher die ultimativen Zubereitungsarten für das Saisongemüse, beschreibt Susanne Jörges in der Süddeutschen Zeitung ein Einkaufserlebnis in einem deutschen Supermarkt. Auf den Kochtipp folgen die Wetteraussichten. Kurze Nachrichten, danach das super Sonderangebot des Tages. 3x Schokomilch für nur 2 €. Einzelhandelsketten leisten sich eigene Radioprogramme, um die Kauflaune der Kunden anzuregen. Schon in 73% der Filialen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel seien diese Programme im Privatradiosound zu hören. In den Worten von Susanne Jörges: Nachrichten werden tagesaktuell eingespielt, auch sie speziell auf die Wünsche des Auftraggebers zugeschnitten. Weder Real noch Edeka möchte die neuesten Infos zum Salmonellen- oder Gammelfleischskandal aus den Lautsprechern in ihren Filialen hören.
Wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.